Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sascha Wandhöfer, hallo. Ein Angeklagter, der nicht will, dass der Prozess gegen ihn eingestellt wird. Das ist ein Thema heute. Der Journalist Arne Semsrott will so ein Grundsatzurteil erreichen rund um die Veröffentlichung von Dokumenten bei laufenden Strafverfahren. Außerdem blicken wir auf Moldau, wie Medien dort von Russland beeinflusst werden, kurz vor einer Abstimmung zum EU-Beitritt und der Präsidentschaftswahl. Und im US-Wahlkampf ist Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris dahin gegangen, wo es demokratischen Politikern besonders wehtut, zum rechtskonservativen Fox News. Und zumindest Begrüßung und Abschied waren da sehr freundlich.
Madam Vice President, thank you for the time.
Thank you. It's good to be with you, Brett.
Madam Vice President, and they're giving me a hard rap
here. Well, I thank you for the time.
I thank you for the time.
It's good to meet you.
Thank you very much.
Thank you.
Danke, danke schön, dass wir uns getroffen haben. Dazwischen war es allerdings weniger freundlich. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zum Interview bei Fox News, bei Trumps Haussender. Viele Beobachter waren sich einig, da geht es für Harris in die Höhle des Löwen. Fast eine halbe Stunde ging das Interview, heute Nacht, deutscher Zeit. Und ab Frage 1 rund um Migration war klar, das wird das erwartet harte Gespräch. Geht etwas länger der Ausschnitt jetzt, illustriert es aber ganz gut.
Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. And you know what I'm going to talk about.
Yeah, but right do you think it's 1 million, 3 million?
Brett, let's just get to the point. Okay, the point is that we have a broken immigration system that needs to be repaired.
So your Homeland Security Secretary said that 85% of apprehensions.
I'm not finished. We have an immigration system.
It's a rough estimate of 6 million people have been released into the country. And let me just finish and I'll get to the question, I promise you.
I was beginning to answer.
Doris Simon berichtet für uns aus den USA. Frau Simon, das klingt erstmal tatsächlich nach viel Löwe, der da in der Foxhöhle gesteckt hat. War es denn das aus Ihrer Sicht erwartete harte Interview, der harte Angang gegenüber Harris?
Also Brett Baer ist ja einer der journalistischeren Journalisten oder Moderatoren bei Fox News, ist ein harter Interviewer, aber gilt auch als fair. Aber der war schon im Vorfeld, das konnte man auf seinem X-Kanal sehen, ziemlich unter Druck gesetzt worden von verschiedenen Trump-Anhängern, die sagten, ach, du machst auch sicher wieder nur so ein Softball-Interview mit Harris. Und man konnte merken, er war aufgeladen. Er hat nachher auch gesagt, er war etwas gereizt, weil das wohl schwierig war und kurz vor knapp, dass Harris dann endlich kam zu dem Interview. Und es ging so weiter. Tatsächlich aber hat Harris dieses Interview gut genutzt. Viele hatten ja Zweifel, ob das eine gute Idee ist, für sie dorthin zu gehen und scharf befragt zu werden. Aber sie hat dann doch noch mal ein bisschen gezeigt, was sie aus ihrer Zeit als Staatsanwältin drauf hat und hat es vor allem immer wieder geschafft, die Fragen dann auch so zu drehen, dass sie auf die Themen kam, die sie wollte. Und man muss auch sagen, Brett Baer hat schon viele Punkte, die die Trump-Kampagne, die Donald Trump selber immer wieder im Wahlkampf aufbracht, in diese Debatte reingebracht. Also das Interview war nicht ohne.
War es denn mehr ein konfrontatives, hartes Interview oder ein unfaires Interview? Was würden Sie sagen?
Es war nicht unfair, aber eben, es waren teilweise Themen, die nicht so eine richtige Rolle spielen. Und zum Beispiel, als Brett Baer nochmal zurückging zu Joe Biden und dass er nicht so fit sei, hat sie das Ganze dann umgedreht und auf Donald Trump gemünzt. Hören wir mal rein.
Joe Biden is not on the ballot.
I understand.
And
but
Donald Trump
but you
is,
talked about it.
And Donald Trump
after George
is,
Clooney said within a few minutes of talking to
Donald
President Biden
Trump,
at a fundraiser that he thought this
Brett,
was not the
Brett,
same Joe Biden that we saw on the
Donald
debate stage.
Donald Trump is on the ballot.
I understand. You met with him at
Joe Biden.
Also, sie sagte dann immer wieder, es geht hier um Donald Trump. Joe Biden, der steht nicht zur Wahl. Und Brett Baer hat dann in diesem Punkt dann auch abgebogen.
Wenn wir mal auf die Medienlandschaft in den USA gucken, die gilt ja als stark polarisiert. Donald Trump, der geht ja gar nicht zu liberalen Medien in diesem Wahlkampf, beschimpft sie stattdessen, sagt, sie würden ihn unfair behandeln. Wie ist das denn umgekehrt, wenn wir auf Sender schauen, wie jetzt zum Beispiel CNN, MSNBC, die als liberal gelten? Gibt es da harte Interviews mit Demokratinnen?
Oh ja, gibt es schon. Bei MSNBC würde ich sagen weniger. Bei CNN habe ich da schon einige erlebt. Da ist in den letzten Jahren hat sich da etwas geändert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die immer nur nett waren gegenüber Demokraten. Aber ja, da gibt es auch kritische Interviews mit Demokraten.
Wie viel Einfluss haben die klassischen Cable News, die Nachrichtensender in den USA denn überhaupt noch? Wir erleben ja jetzt Kandidaten, egal ob jetzt Trump, Harris, Vance oder Walz, die Vizekandidaten, die sind ja auch viel in Podcasts zum Beispiel unterwegs oder bei Influencern. Verschiebt sich da was?
Ja, aber zuerst noch zum ersten Teil. Eigentlich haben diese klassischen Cable News Sender vor allem ihre Gemeinschaft, die sie immer gucken und die nicht wechselt. Sie haben dann oder können dann natürlich etwas bewirken, wenn man das aus der Sicht der Kandidatin und des Kandidaten sieht, wenn man sich wie Harris jetzt auf Terrain bewegt, wo möglicherweise Wählerinnen und Wähler, in ihrem Fall vor allem Republikanerinnen, sind, die sie noch nie erlebt haben, weil eben im Fox-Universum Kamala Harris nicht vorkommt oder nur in einer bestimmten Form präsentiert wird. Dann haben sie vielleicht umgekehrt wirklich Auswirkungen. Tatsächlich haben die Cable News auf diejenigen, die sie immer schauen, auch eine bestärkende Wirkung. Aber nochmal auf die Podcasts gekommen. Man sieht, wie sehr der Einfluss dieser Podcasts zunimmt. Auch daran, dass sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris jetzt zuletzt ganz viel Energie darauf verwandt haben, dort aufzutreten. Trump vor allem mit seinen jungen Männern aller Hautfarben. Kamala Harris vor allem auch, wenn sie Schwarze ansprechen wollte, wie zuletzt bei Charlemagne the God, ein sehr beliebter schwarzer Radiomoderator.
Doris Simon aus den USA über das Harris-Interview bei Fox News und US-Medien im Präsidentschaftswahlkampf. Gewählt wird in den USA am 5. November. Es gibt Paragraphen im deutschen Recht, die gehen zurück bis auf die Kaiserzeit. Zum Beispiel der, dass Medien amtliche Dokumente nicht öffentlich machen dürfen, wenn sie über ein laufendes Strafverfahren berichten. Der Chefredakteur des Online-Portals fragtdenstaat.de hat das trotzdem gemacht. Im August 2023 hat Arne Semsrott einen Artikel geschrieben über Durchsuchungen und Abhörmaßnahmen gegen die letzte Generation und dazu auch Durchsuchungsbeschlüsse und Anordnungen veröffentlicht. Seit gestern wird der Fall vom Landgericht Berlin verhandelt. Peggy Fiebig berichtet.
In der Strafsache Semsrott die Prozessbeteiligten, bitte.
Ein Journalist steht vor Gericht. Warum? Weil er seinen Job gemacht hat. Er hat berichtet. Über ein Strafverfahren. Arne Semsrott ordnete ein, analysierte, bewertete. Weil er aber noch einen Schritt weiter ging, muss er sich jetzt vor dem Landgericht Berlin verantworten.
Ich habe drei Beschlüsse veröffentlicht aus dem Strafverfahren gegen die letzte Generation.
Semsrott begründet das mit den tiefen Grundrechtseingriffen für die Betroffenen.
Und ich habe die veröffentlicht, diese Beschlüsse, um eine öffentliche Diskussion darüber zu ermöglichen.
Genau das ist aber hierzulande verboten. Amtliche Dokumente aus einem Straf- oder Bußgeldverfahren dürfen während des laufenden Prozesses nicht veröffentlicht werden, auch nicht auszugsweise. Das steht in § 353d Nummer 3 des Strafgesetzbuches. Die Vorschrift soll den Prozess und die Prozessbeteiligten schützen. Angeklagte vor Bloßstellung und Vorverurteilungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Richter, Schöffen und Zeugen vor einer Beeinflussung. Arne Semsrott hat das Risiko einer Verurteilung sehr bewusst in Kauf genommen. Er und sein Verteidigerteam sind davon überzeugt, dass der Paragraph verfassungswidrig ist. Konkret, dass er gegen das Grundrecht der Pressefreiheit verstößt, sagt Benjamin Lück, Verteidiger von Arne Semsrott, am Tag vor der Verhandlung.
Das Gesetz, der Paragraph 353d Nummer 3, stellt es absolut und immer unter Strafe, solche amtlichen Dokumente aus Strafverfahren zu veröffentlichen. Und das heißt, es kommt nicht darauf an, ob im Einzelfall Persönlichkeitsrechte der Betroffenen verletzt sind. Es kommt nicht darauf an, ob wirklich einzelne Zeugen, Zeuginnen oder Schöffinnen in ihrer Unvoreingenommenheit beeinträchtigt werden können, ob die Dokumente überhaupt den Inhalt haben, die in ihrer Unvoreingenommenheit zu beeinträchtigen, sondern es ist immer unter Strafe.
Entgegenstehende Grundrechte wie eben die Pressefreiheit spielten gar keine Rolle. Und genau das sei verfassungswidrig. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordere hier eine Abwägungsmöglichkeit, argumentiert der Jurist. Dass das Verbot nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten beeinflusst, weiß Daniel Drepper, Investigativreporter und Vorstandsvorsitzender des Netzwerk Recherche. Der Verein fordert gemeinsam mit anderen Organisationen, darunter dem Deutschen Journalistenverband und Reporter ohne Grenzen, dass der Paragraph geändert wird. Daniel Drepper verweist auf den sogenannten Chilling-Effekt, den die Regelung in ihrer jetzigen Form hat. Dass also Journalisten aus Unsicherheit darüber, was erlaubt ist und was nicht, vorsichtiger oder gar nicht über wichtige Gerichtsprozesse berichten. Denn was genau sind amtliche Dokumente, aus denen nicht zitiert werden darf? Und was sind bei einem solchen Dokument die wesentlichen Teile, die nicht veröffentlicht werden dürfen? Drepper sagt, es gebe viele Journalistinnen und Journalisten, die nicht regelmäßig mit solchen Fragen zu tun hätten.
Für die ist es, glaube ich, tatsächlich ein Hindernis, weil sie sehen, es ist strafbewehrt, daraus zu berichten. Die schrecken vielleicht davor zurück. Die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen, sind geringer, weniger umfänglich, weniger detailreich, als sie vielleicht sein könnten oder auch sollten, um den Diskurs möglichst gut und breit zu machen. Und das finde ich problematisch, dass diese Vorschrift, die ja seit Jahren kritisiert wird, immer noch dafür sorgt, dass eine Berichterstattung weniger detailliert, weniger tief, weniger gut ist, als sie sein könnte.
Gerade in Zeiten schwindenden Vertrauens gegenüber den Medien seien wörtliche Zitate und Links auf Originalquellen wichtig für die Glaubwürdigkeit journalistischer Berichterstattung, betonte Arne Semsrott in der Verhandlung. Anders als Angeklagte üblicherweise wünscht sich der Journalist eine Verurteilung. Deshalb widersprachen seine Anwälte vehement, als der Vorsitzende, etwas überraschend für alle Beteiligten, vorschlug, das Verfahren wegen geringer Schuld einzustellen.
Eine Einstellung des Verfahrens bringt uns hier nichts, sondern wir wollen die Sache klären. Und dann muss das notfalls eben durch die Instanzen.
Bis zum Bundesverfassungsgericht wollten sie gehen, sagt Semsrotts Anwalt Lukas Theune.
Insofern werden wir dem Gericht vorschlagen, die Norm dem Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung vorzulegen, damit das Bundesverfassungsgericht, wenn der Gesetzgeber selbst schon nicht tätig wird, anerkennt, dass die Norm die Pressefreiheit verletzt, deswegen verfassungswidrig ist und nicht angewendet werden darf.
Der Staatsanwalt hat in seinem Schlussplädoyer eine moderate Geldstrafe beantragt. 40 Tagessätze à 50 Euro. Insgesamt also 2000 Euro.
Ein Beitrag von Peggy Fiebig und ein Urteil wird für den morgigen Freitag erwartet. Für Moldau könnte das am Sonntag eine sogenannte Schicksalswahl werden. Bei den Präsidentschaftswahlen geht es um die Wiederwahl der proeuropäischen Amtsinhaberin Sandu. Gleichzeitig wird über einen EU-Beitritt abgestimmt. Und gegen beides gibt es russische Desinformationskampagnen im Land. Martin Gerner war in Moldau und berichtet über die Kämpfe um die Medien dort.
Die Republik Moldau, so groß wie Belgien mit 3 Millionen Einwohnern, ist Frontstaat Europas im Kampf der Ukraine gegen Russland. Und Stanislav Secrieru, der Sicherheitsberater der moldauischen Präsidentin Sandu.
That starts by checking in the morning the phones, updates from the Ukraine.
Mein Tag fängt so an, dass ich Meldungen auf meinem Handy checke, meist über neue Drohnenangriffe auf die Ukraine, also direkt in Nachbarschaft zur Republik Moldau. Wenn Drohnen von ihrem Weg abkommen, können sie ein Ziel in Moldau treffen, statt in der Ukraine.
Instead of hitting the target in Ukraine, can hit the target in Moldau.
Olga Roschka, außenpolitische Beraterin der Präsidentin, steht neben ihm und erwähnt die noch unmittelbarere Bedrohung.
Well, disinformation is one of the biggest tools that that Russia is using to divert Moldova from its EU path. Just yesterday we saw
Russland nutzt Desinformation, um die Republik Moldau zu destabilisieren. Dieser Tage gab es ein gefälschtes Schreiben der EU-Kommission in den sozialen Medien, in dem Brüssel die moldauischen Bauern sterben lässt, trotz der Schäden durch Hochwasser und Klima in der moldauischen Landwirtschaft. Solche Fake News sollen die EU als Feind Moskaus darstellen.
Moldova is not welcome in the EU. And that is of course not true.
Vor wenigen Tagen deckten Behörden einen vom moldauischen Oligarchen Ilan Shor finanzierten Wahlbetrug auf. Shor soll im Zuge des Wahlkampfs 130.000 Moldauer Bürger mit Geldgeschenken von insgesamt 15 Millionen Dollar bestochen haben. Der Medienunternehmer Ilan Shor ist in Moldau für versuchte Manipulation bereits rechtskräftig verurteilt, hat sich der Strafe aber durch sein Exil in Moskau entzogen. Von dort aus steuert er über Mittelsmänner Kampagnen gegen den offiziellen pro-europäischen Kurs der Regierung in Chisinau.
We set up this year the Center for Strategic Communication and Combating Disinformation. The second element is to conduct digital literacy.
Ein neues Zentrum für strategische Kommunikation versucht seit Anfang des Jahres, pro-russische Desinformation zu bekämpfen. Es gibt mehr digitale Bildung für Bürger, damit sie Fake News besser erkennen. Es gab bereits Sanktionen gegen moldauische Medienoligarchen. Und wir wollen unabhängige Medien fördern mit neuen Fonds in diesem Jahr. So der Sicherheitsberater von Präsidentin Sandu. Zählen kann er auf den Think Tank Watchdog. Der kämpft gegen Fake-News-Kampagnen, indem er Meta, Google und anderen Betreibern juristisch zu Leibe rückt. Allerdings braucht es 1 bis 2 Wochen, wenn Fake-News-Kampagnen gelöscht werden. In der gleichen Zeit poppen über dieselben Medien wieder neue Fakes auf. Moldau zählt einen russischen Bevölkerungsteil. Ältere Menschen sind oft sowjetrussisch sozialisiert. So ist ein Generationenkonflikt mit der oft pro-europäischen Jugend vorprogrammiert. Moldauische Medienoligarchen versprechen der Wählerschaft kostenloses Gas aus Russland. Tatsächlich hat der Krieg in der Ukraine Energie und Lebenshaltung auch in Moldau für alle erheblich verteuert. Moldauische Medienimpresarios herrschen bereits jetzt in Transnistrien, dem Landesteil, der sich Anfang der 90er Jahre abgespalten hat von Moldau und in dem unverändert russische Truppen stehen, was einen EU-Beitritt erschwert. Fahrt nach Soroka. Die 20.000 Einwohnerstadt liegt am Dniester. Das Ufer gegenüber ist die Ukraine. Vladim Sterbate ist Lokalreporter für den Observatorul de Nord. Die Menschen in Soroka wollen gute Straßen haben, wie in Berlin oder Paris. Mit US-Geldern wurde tatsächlich hier eine neue Straße gebaut bei den letzten Wahlen. Trotzdem haben damals über 80% der Menschen für pro-russische Parteien gestimmt.
Wie erfolgreich die russische Einflussnahme in Moldau dann ist, zeigt sich am Sonntag bei den Präsidentschaftswahlen und der Abstimmung über den EU-Beitritt. Der Deutschlandfunk mit Medias Res hier am Donnerstagnachmittag. Ich lasse die Finger weg von klassischen Zeitungen. Magazine lese ich höchstens auch eher noch im Wartezimmer. Ich bin mittlerweile beim E-Paper oder Plus-Angeboten zu Hause. Das ist aber ein Fehler, findet unser Kolumnist Peter Frey.
Vorsicht, die folgende Kolumne könnte Hörerinnen und Hörer befremden, die sich von Informationen auf gedrucktem Papier, von Hochglanzfotos und knalligen Covers verabschiedet haben und die, sofern sie nicht im Radio unterwegs sind, ausschließlich mit dem Finger auf dem Smartphone nach Informationen jagen. In den nächsten 3 Minuten gibt es nämlich ein Lob für etwas sehr Altmodisches, die Illustrierte.
Medias Res, die Meinung von Peter Frey.
Um nicht allzu viel Werbung zu machen, will ich nur erwähnen, dass dieses Printprodukt im etwas verkürzten DIN-A4-Format seit Jahrzehnten links oben sein Logo trägt. Das ist ein sechseckig gezackter Himmelskörper, weiß auf rotem Grund. Das Magazin sorgte vor Menschengedenken nicht nur mit freizügigen Damen für Aufmerksamkeit und Auflage, mit Bekenntnissen wie »Ich habe abgetrieben« oder anderen Botschaften, die aus den spießigen 60ern in eine halbwegs liberale Republik führten. Das Blatt steht auch für einen der größten Presseskandale der vergangenheitshungrigen Bundesrepublik. Hitlers Tagebücher lassen schön grüßen. Zugegeben, ich habe das Heft viele Jahre nur angefasst, wenn es irgendwo herumlag. Jetzt also ein Neuanfang, der, wie man sagt, meine Neugier gecatcht hat. Zuletzt mit einem Titelblatt, auf dem der Bundeskanzler dem Stern einen Zacken aus der Krone bricht, weil ihn die Coverdesigner schräg ins Bild gelegt haben. Scholz in Schieflage auf einer Sackkarre, darüber die Schlagzeile: Ist er Kanzler oder kann er weg? Nett war das nicht, aber auffällig. Nach Jahrzehnten der Unentschlossenheit, nach einem turbulenten und für viele schmerzhaften, ja skandalösen Verlagswechsel, erfindet sich das Blatt neu und setzt dabei auf 100% Information. Traditionell gibt's großen Fotojournalismus nicht nur bei politischen Themen, sondern auch mit hinreißenden Schnappschüssen wie zuletzt dem Riesenseeadler, der in Japan auf einer Eisfläche zu gleiten scheint. Dann kommt schnell die Politik mit einem wöchentlichen Ausrufezeichen, das ist die Kolumne von Nico Fried, bei der immer wieder schmerzhaft klar wird, wie sehr er der Süddeutschen Zeitung fehlt. Bleiben wir beim Heft mit dem zur Seite kippenden Kanzler. Da gibt es des Weiteren eindrucksvolle Reportagen über die israelischen Opfer des Hamas-Terrors vom 7. Oktober 2023, gefolgt von einer Erklärung zur Logik und Strategie des israelischen Ministerpräsidenten. Alles in allem eine volle Ladung Relevanz. Zu bestaunen ist also, wie sich ein Medium neu erfindet. In diesem Fall die aus unserem Bewusstsein fast verschwundene Illustrierte. Es gibt da eine Verwandtschaft zu gelungenem Informationsfernsehen. Beide Medien müssen im Moment des Kontakts überzeugen, kommen von der Optik, leben von starken, überraschenden Bildern und Szenen. Die Texte, reduziert aufs Notwendige, begleiten mehr, ohne den Leserinnen und Leser gleich die ganze Welt mitzuerklären. Eigentlich ist es ein bisschen wie auf Instagram, nur wird geblättert statt gewischt. Starke Fotos, Layout und Grafik machen Lust, auch auf schwierige Themen. Mir gefällt, dass so ein Wochenblatt eine Zeitansage ist, wie es der Republik gerade geht. Ob mit umfallendem Kanzler, einem visionär in die Zukunft schauenden Julian Nagelsmann oder einer von Missständen umtosten Berliner Charité auf dem Titelblatt, Sinnbild fürs deutsche Gesundheitswesen. Für eine halbe Stunde hält die Welt beim Lesen an, unterhaltsam, bunt, informativ. Das kann mir auch der schickste einzelne Insta-Post nicht ersetzen. Weil Journalisten aber niemals nur loben dürfen, folgt am Ende noch eine Kritik. Täuscht mich die Haptik? Oder fühlte sich das Papier früher nicht irgendwie weniger holzig, hochwertiger an? Hatten die Fotos deshalb nicht mehr Glanz? Ein bisschen mehr zurück in die Vergangenheit würde der Illustrierten mit dem Himmelskörper oben links ganz gut stehen.
Und damit endet Medias Res für heute. Nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt live von der Frankfurter Buchmesse mit dem Autor Frank Schätzing. Ich bin Sascha Warnthöfer. Tschüss.